Herzlichen Dank, liebes Lobpreisteam, für diese Lobpreispredigt. Also eigentlich, finde ich, kann man zum Totensonntag und wie aus dem der Ewigkeitssonntag werden soll, eigentlich gar nichts hinzufügen. Die Lieder waren so prallvoll mit Wahrheit des Evangeliums, mit Wahrheit Gottes, mit Wahrheit über die Wirklichkeit, wie Gott das alles gelöst hat, dieses Problem, was da so zwischen uns und ihm stand, dass er sich für uns komplett hingegeben hat. Also von daher vielen Dank für diese wunderbare Einführung in die Predigt. Und ich hoffe, es ist auch eine Gottesbegegnung schon für euch geworden. Es gab eine Zeit, da konnte ich mit diesen Liedern ziemlich wenig anfangen. Die Worte hatte ich schon so oft gehört, aber es hat nicht gezündet. Ich konnte nicht einhaken, da hat was gefehlt. Und ich finde es sehr spannend, wie Gott das jetzt wieder geführt hat heute. Mit der Predigt, mit dem Predigttext auch, weil wir ja im Mai begonnen hatten, für ein paar Monate durch den Hebräerbrief zu gehen. Und das hatte mich dann inspiriert, so Perlen aus dem Hebräerbrief zu nehmen und daraus Predigten zu machen. Also so kostbare Wahrheiten, die wir im Hebräerbrief finden über Gott und über das, was wer er für uns ist. Und ich habe mal geschaut, dass ich seit September jetzt schon 7 Predigten über das 12. Kapitel des Hebräerbriefs gehalten habe. Also das hat mich dann doch überrascht. Heute kommt die 8. Predigt und es wird nicht die letzte sein über das 12. Kapitel. Wer da was verpasst hat, der kann das alles im Internet nachhören. Auf unserer Website findet er das. Dieses 12. Kapitel, das hat es echt in sich. Es ist ein, finde ich, unfassbar herausforderndes Kapitel. Es geht ins Eingemachte, es geht in die Tiefe, es konfrontiert uns mit unangenehmen Wahrheiten. Deswegen hätte ich vor einem Jahr auch über den Hebräerbrief gar nicht predigen können, weil ich damit überhaupt noch nicht so alles sortiert hatte. Aber die Wahrheit soll uns frei machen. Und das ist so wichtig, dass wir die Wahrheiten, die Gott für uns hat, auch hören. Denn sie sind nötig, sie sind heilsam. Gott möchte uns ja durch die Wahrheiten, die er uns sagt, nicht das Leben belasten, sondern er möchte uns unsere Lasten nehmen. Also, ich bin ganz begeistert von unserem Gott. Ich erlebe immer mehr, wie er so die Dinge so verzahnt. Also, ich hätte nie gedacht, dass Leben mit Gott irgendwann mal so viel Spaß macht. Ich habe so das Gefühl, das geht immer weiter. Ich lese uns den Predigttext für heute. Hebräer 12, Vers 26 bis 28. Einst hat Gottes Stimme die Erde erschüttert, jetzt aber hat er verheißen. Noch einmal werde ich erbeben lassen, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal weist auf die Verwandlung dessen hin, das als Geschaffenes erschüttert wird, damit das Unerschütterliche bleibt. Deshalb, weil wir ein unerschütterliches Königreich empfangen, lasst uns Dank haben, durch den wir so leben, wie es Gott gefällt, mit Scheu und Ehrfurcht. In diesem Text geht es um Erschütterungen, um Erdbeben in unserem Leben. Marianne, wo bist du? Du wusstest, was wir für ein Thema heute haben, oder? Alles klar, gut, weil das hat so gepasst. Manchmal erlebe ich das, man weiß nicht, was für ein Thema ist und es passt genauso. Ja. Du wusstest es nicht. Na, das ist wieder genau das, was ich vorhin meinte. Ich staune immer mehr, wie Gott die Sachen zusammenführt, ja, dass der Kinderteil so unfassbar gut gepasst hat, dass es da eben auch um Erschütterungen ging. Bau nicht dein Haus auf losen Sand, denn wenn da eine Erschütterung kommt, dann bricht es zusammen. Und wir haben ja das Bild gesehen auf der Folie von der ganzen Haushälfte, die weggebrochen ist, ja, weil die auf Sand gebaut hatten, ohne es zu merken. Ja. Ein sehr schönes Bild für unser Leben. Erschütterungen, die sind immer unangenehm, bedrohlich, verunsichernd, beängstigend. Und dieser Predigttext, der will uns zu einer neuen Sichtweise führen, dass wir, was Erschütterungen betrifft, zu einem ganz anderen Verständnis kommen. Dass wir das, was uns Not macht, anders sehen lernen, anders bewerten lernen. Das finde ich so wunderbar bei diesem Text. Da heißt es, einst hat Gottes Stimme die Erde erschüttert, Und im Vers davor steht, dass das damals für das Volk Israel am Berg Sinai ganz schlimm war, als Gott geredet hat, seine Gebote gegeben hat und die hatten richtig Angst vor Gott. So erschreckend war das damals für sie, die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und er sagt da ganz leicht, jetzt hat er verheißen, verheißen ist eine positive Aussage, ja, noch einmal werde ich erbeben lassen, ja. Also diese Erschütterung von damals, die ist für ihn nicht mehr so schlimm, wie das für die Leute damals war, sondern er sieht schon das Positive, was in dieser Erschütterung eigentlich drinstecken kann. Noch einmal werde ich erbeben lassen und nicht nur die Erde, das kommt noch schlimmer, auch den Himmel, auch die unsichtbare Welt, auch da soll was durchgerüttelt werden. Und er ist da ganz entspannt, er hat überhaupt kein Problem mit den Erschütterungen, sondern, ich sage das mal ganz salopp, findet es cool, findet es wichtig, brauchen wir, gehört dazu. Warum? Was für einen Sinn haben die Erschütterungen? Steht da im Text? Damit das Unerschütterliche stehen bleibt, ganz genau. Es ist wie eine Zentrifuge, wo die Teile ausgesiebt werden, die nicht fest im Kern sind, die fliegen dann raus. Ja? Am Schluss soll das Unerschütterliche übrig bleiben. Ja, wir haben es im Kinderteil ja schon jetzt gehört. Wenn wir die Wahl haben, worauf würden wir bauen? Auf Sand? Auf einen Boden, der gefährdet ist? Erdbebenregionen? Es gibt Leute, die leben in Erdbebenregionen. Die haben immer wieder die Risse in den Häusern, wie wir es vorhin gesehen haben. Und man kann dann vielleicht auch ein festes Fundament machen und dann ist vielleicht ein Tsunami, der drüber hergeht. Das kann dann auch das Haus wieder erschüttern. Vulkan haben wir vorhin auch gehört, Lava, ja auch sowas. Es gibt Leute, die wohnen am Vulkan und müssen alle naslang oder immer wieder fliehen und neu aufbauen und so weiter. Es gibt tatsächlich Leute, die bauen ihr Haus auf erschütterndem Grund auf, so wie wir es vorhin gesehen haben. Und es ist tatsächlich auch so, was unser Leben betrifft. Tatsächlich bauen wir unser Leben immer wieder auf Dinge, die erschüttert werden können, die den Erschütterungen eben nicht standhalten. Fällt euch da irgendwas ein? Würde? Geld. Ja, steht bei mir in der ersten Zeile hier, das war das Erste. So, das Nächste, was hier steht. Gesundheit, genau. Hauptsache gesund. Wie oft hört man diesen Wunsch? Nee, Hauptsache, ja, im Buch des Lebens, ja, das ist viel wichtiger als Gesundheit. Gesundheit ist eine Sache, die ist sehr fragil. Das ist nicht das Entscheidende, die ist wichtig fürs Leben. Aber es ist nicht das Letzte, was trägt. Was gibt es noch? Anerkennung, ja. Beziehungen zu Menschen, ja. Ist ja Anerkennung auch so ein bisschen, man kriegt was von Menschen, ja. Oder eben im familiären Bereich, man fühlt sich geborgen in Beziehungen. Du bist mein Ein und Alles, wir haben gestern hier eine Hochzeit gehabt, ja. Ja, gibt es noch was vielleicht, was euch einfällt? Ich habe noch ein paar Sachen hier, die mir eingefallen sind. Mir kam noch Wissen, Erfahrung, Prinzipien, Sachen, die man erkannt hat, wo man sagt, ja, so ist es richtig. Ethik, Moral, ich baue mein Haus auf den festen Sand, wer meine Worte hört und sie tut, das sagt Jesus, ja, der ist wie ein Mensch, der eben sein Haus auf Fels baut und nicht auf Sand. Ja, wir können auf viel versuchen aufzubauen. Was ist aber das Einzige, was wirklich unerschütterlich ist? Es ist so einfach, dass jetzt wahrscheinlich keiner sich traut, darauf zu antworten. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir es aussprechen, dass wir es hören, weil es wahr ist. Was ist das einzig Unerschütterliche? Gott, ganz genau. Gott ist nicht nur das einzig Unerschütterliche, der ist nämlich kein Ding, sondern der ist Person, der ist Wesen, der ist uns gegenüber. Gott allein ist unerschütterlich. Und alles andere ist vergänglich. Auch das, was ich über Gott begriffen habe, ist letztlich vergänglich. Es kann sein, dass morgen Glaubenszweifel kommen und davon nichts mehr da ist, weil mein Leben eine heftige Erschütterung erlebt hat. Meine ganze Moral kann dahin sein, wenn ich einer Verführung erliege, die mir bisher nicht begegnet ist und ich dachte eigentlich, ja, ich bin doch auf der richtigen Seite, ich habe doch mein Haus auf festem
Boden gebaut. Ich wollte gerade sagen, festen Sand gebaut.
Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, wie es mir früher mit Liedern gegangen ist, die so sehr stark die Erlösung durch Jesus fokussieren und dass ich da lange Zeit nicht innerlich andocken konnte. Dass ich Schwierigkeiten hatte, dem was abzugewinnen, weil ich in einer Zeit groß geworden bin, wo darüber genauso geredet wurde. Ich habe in Gemeinden diese Worte gehört, aber ich habe nicht das Lebendige von Gott da drin irgendwie spüren können. Es hat mich nicht erreicht, es hat mich nicht berührt. Und deswegen finde ich schön, dass es auch andere Bilder in der Bibel gibt über Gott. Wir können über Gott nur in Bildern reden. Wir können Gott nicht wirklich in Worten aussagen, wie er ist. Wir können es nur so umschreiben oder uns annähern. Und Gott gibt uns selber Bilder über sich in der Bibel. Und da zum Beispiel drei Bilder, die für mich in den letzten Jahren sehr wichtig geworden sind und wo ich gemerkt habe, da habe ich einen ganz anderen Zugang nochmal zum Evangelium bekommen. Das ist zum Beispiel das Bild des Lichtes. Wir haben hier vorne auch Kerzen. Ja? Jesus sagt, er ist das Licht der Welt. Ja? Gott ist die Quelle des Lebens, Leben, das Lebendige. Das ist ein Bild für Gott. Kommt auch aus der Bibel. Und ein anderes Bild für Gott ist Liebe. Das heißt im ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. Ja, das charakterisiert sein Wesen. Also Leben, Licht, Liebe, das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, ja, da kann ich viel besser andocken. Da wird dann für mich Erlösung, Rettung plötzlich fassbarer, realer. Da kann ich es anfangen zu füllen. Und mir ist dann irgendwann klar geworden, dass die biblische Aussage ist, Gott allein ist der Ursprung allen Lebens. Von ihm kommt alles Lebendige. Und auch auf ihn läuft alles Lebendige hin. Das ist auf ihn hingeschaffen. Am Schluss soll alles Lebendige bei ihm in der Ewigkeit gut angekommen sein. Gott ist der Ursprung allen Lichtes. Alles, was es irgendwie heller macht im Leben, das kommt von Gott. Und Gott ist das Zentrum aller Liebe. Er ist die Liebe in Person. Das hat er ja in Jesus deutlich gemacht, durch seine Hingabe am Kreuz. Da ist es ja wirklich uns so krass vor Augen gemalt worden, dass viele Leute das nicht begreifen können, dass sie es nicht erkennen können, weil sie das Blutrünstige da drin meinen wahrzunehmen. Ein Gott, der irgendwie Blutopfer braucht. Nee, die Botschaft ist gerade andersrum. Ja? Damit unser Blut nicht fließen muss, ist seins geflossen. So tief reicht seine Liebe. Und irgendwann habe ich auch bejahen können, dass es zu Gott keine Alternative gibt. Weil Gott der einzig Unerschütterliche ist und alles Leben von ihm kommt und alles Leben bei ihm wieder an sein Ziel kommen soll, gibt es keine Alternative zu ihm. Er ist wirklich alternativlos für uns Menschen. Aber Gott will uns nicht vereinnahmen. Er will sich uns nicht aufzwingen. Und deswegen gibt er uns die Freiheit, ob wir mit ihm sein wollen oder ob wir nicht mit ihm sein wollen. Wir müssen nicht mit ihm sein, aber wir dürfen mit ihm sein. Und er will, dass wir mit ihm sind. Denn mit ihm, da sind wir in Sicherheit, weil er der einzig Unerschütterliche ist. Da haben wir den festesten Halt für unser Leben. Aber nicht mit ihm sein wollen. Das bedeutet dann in der Konsequenz der Verzicht auf Leben, weil er nur das Leben ist. Bedeutet Verzicht auf Licht, weil er nur das Licht ist. Bedeutet Verzicht auf Liebe, weil er die Liebe ist. Und ich denke, wir können uns ausmalen, wie schlimm es ist, ohne ihn sein zu müssen. Und das möchte uns Gott ersparen. Gottes Ziel ist, dass das Unerschütterliche bleibt. Das habe ich jetzt in grün hervorgehoben. Gott möchte, dass wir bei ihm in Sicherheit sind, dass uns in ihm nichts mehr erschüttern kann. Das gilt schon für die Ewigkeit, für die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Hier in dieser Welt sieht es aber zum Teil auch anders aus. Im einen Lied hieß es, durch dich bin ich heil. Ich habe gedacht, was denken jetzt so der ein oder andere? Ja?
die erleben die ganze Gebrochenheit in ihrem Leben, die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Nöte, den ganzen Unglauben und alle Sachen, die da ihr Leben belasten und beschweren. Und man muss wirklich sehen, es gibt eine geistliche Dimension, das ist das Vertikale, das ist zu Gott hin. Es ist geklärt, Jesus hat sein Leben gegeben für uns. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann sind wir mit ihm verbunden. Und dann kann uns nichts mehr aus Gottes Hand reißen. Amen. Aber hier auf der horizontalen Ebene müssen wir im Grunde reinwachsen in das, was schon gilt, was schon vom Himmel her Realität ist. Soll auf Erden auch Realität werden. Und dazu muss etwas passieren, damit das, was geistlich gilt, auch hier auf der Erde in uns immer mehr Gestalt gewinnt, dass nämlich das Unerschütterliche immer fester wird in unserem Leben. Dazu muss was passieren. Und es steht auch in dem Text. Was muss passieren? Ich hebe es mal hervor. Es muss eine Verwandlung passieren. Es muss eine Transformation geschehen, eine Metamorphose, eine Neugestaltung, eine Umformung. Dass aus denen, die im Grunde an vielen Stellen doch noch gottlos ticken oder wo andere Sachen wichtiger sind, wo sie sich festhalten an Dingen, die nicht tragen, dass sie dazu kommen, wirklich an die Stellen Gott zu setzen, damit er sie tragen kann, damit er Halt geben kann. Und da ist der Predigttext ganz geschmeidig, da hat er überhaupt kein Problem. Dazu braucht es Erschütterungen. Das braucht es dazu, was für uns so unangenehm ist. Ich bringe da jetzt mal ein ganz simples Beispiel aus meinem Leben. Was so Erschütterungen bei mir sind, sind oft nur ganz kleine, aber sie reichen ganz tief in die Seele rein. Mir ist irgendwann aufgefallen, wenn sich jemand nicht an Absprachen hält, dann ist es für mich eine Erschütterung, wenn ich feststelle, er macht nicht, was er mir versprochen hat. Absprache bedeutet für mich, für meine Seele, so wie sie geworden ist im Lauf der Zeit, ich kann mich darauf verlassen. Ich verlasse mich auf das, was derjenige gesagt hat. Und wenn er es nicht einhält, dann fühle ich mich verlassen. Ja, dann stehe ich blöd da. Dann merke ich, mein Vertrauen, das ich jetzt da reingesetzt habe, das wird enttäuscht. Das ist eine Erschütterung für meinen Seelenfrieden. Ja, derjenige hat mir das versprochen. Ich denke, ich kann mich drauf verlassen. Denke, ja, ich bin im Himmel, alles ist gut. Ja, boff, der macht nicht, was er gesagt hat. Stelle ich fest, ich bin nicht im Himmel. Ich bin hier auf der Erde. Bin enttäuscht. Erschütterung. Müssen gar nicht große Sachen sein. Aber mein Weltbild kommt voll in Unordnung. Warum macht das so viel mit mir? Weil mir das Einhalten von Absprachen Halt gibt. Halt, den ich offenbar noch hier in dieser Welt suche und noch nicht in Gott gefunden habe. Obwohl ich Christ bin, obwohl ich mit Jesus lebe, stelle ich dann fest, es gibt so viele Sachen, da bin ich noch gar nicht so in Gott geborgen, wie es eigentlich von Gott gedacht ist. Und jetzt mit dem Blick des Predigttextes auf die Erschütterungen, wenn ich jetzt wieder feststelle, oh, jemand hat sich in ihren Absprachen gehalten, dann zu sehen, Gottes Einladung, er erschüttert gerade mein Leben, meine Seele, damit ich feststelle, ich suche meinen Halt in anderen Dingen außer in ihm und ich bin doch eingeladen, meinen Halt in Gott zu finden. Ein unerschütterliches Königreich, das ist der Himmel gemeint, ja? Der ist für uns bereitet, der ist für uns erkauft. Wir haben nichts dazu getan, wir sind einfach nur geliebt und Gott hat gesagt, ich löse das Problem, was euch von mir trennt. Und dann heißt es in so einer Situation für den Tobias, wenn gerade jemand wieder eine Absprache nicht gehalten hat, weil Tobias durch Jesus ein unerschütterliches Königreich empfängt, kann Tobias, also ich kann völlig entspannt und locker sein. Die entscheidendste Sache ist geklärt. Ich brauche jetzt nicht meine Seele davon aufwühlen lassen. Jesus ist für meine Sünde gestorben, Gott hat mich angenommen, so wie ich bin durch Jesus in die himmlische Familie aufgenommen, mein Name steht im Buch des Lebens, weil ich Jesus zum Herrn für meines Lebens gemacht habe, dann kann ich eigentlich entspannt sein. Gott erschüttert das, was erschütterbar ist. Das, was unerschütterlich ist, bleibt ja bestehen, wenn die Erschütterung kommt. Und das Tolle ist, wenn man mal auf diesen Weg gebracht wurde von Gott und wenn man da mal feststellt, dieser Vers beschreibt da Wahrheit, was da steht, dann stellt man fest, ja, es ist gut, wenn Sachen weggerüttelt wurden. Ja, wie wir es vorhin gehört haben, in der Zentrifuge, dann wird zwar hier kräftig gedreht, ist vielleicht unangenehm, aber alles, was da nicht reingehört, fliegt raus, verschwindet, ist weg. Und es macht freier dann, dass die Sachen, wo davor Dinge blockiert haben, dann raus sind und man dann plötzlich ganz anders leben kann. Erschütterungen machen keinen Spaß. Und das finden wir auch im 12. Kapitel des Hebräerbriefs. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, könnt ihr nachlesen, Verse 5 bis 11. Da ging es um unsere Erziehung durch Gott. Im Grunde das gleiche Thema, nur von einem anderen Blickwinkel her beleuchtet, dass Gott uns erzieht, weil wenn Eltern ihre Kinder nicht erziehen, ist es lieblos, also macht Gott es auch, er erzieht uns als seine Kinder. Und da heißt es dann, dass eben keinen Spaß macht, erzogen zu werden. Aber anschließend, wenn man dann durch ist, dann ist es gut, dann sind wir Gott wieder ein Stück näher und seinem Wesen näher gekommen. Dann ist ein Teil seines Wesens wieder mehr in uns reingekommen und hat uns verändert. Das ist diese Transformation, von der da die Rede ist. Mein Beispiel, was ich gerade gebracht habe, dass sich jemand nicht an Absprachen hält, in der Regel sind es ja harmlose Sachen, die da sind. Diese Art von Erschütterungen gehen zwar vielleicht tief, aber haben jetzt nicht so eine riesen Auswirkung fürs Leben. Aber es gibt natürlich auch heftigere Erschütterungen, die enorme Auswirkungen auf unser Leben haben. Also wenn man zum Beispiel früh seinen Partner verliert und dann steht man ohne da, dann ist das eine Erschütterung, die geht gewaltig rein. Oder wenn man ganz lange schon miteinander unterwegs ist und dann stirbt der Partner und wird auseinandergerissen und man ist richtig gut zusammengewachsen, dann tut es natürlich auch heftig weh. Was ist mit diesen heftigeren Dingen, kann man das vergleichen mit dem, was ich vorher so gesagt habe, über dieses, wenn sich jemand nicht an Absprachen hält? Vielleicht klingt es jetzt hart, aber ich glaube, es ist tatsächlich im Grunde das Gleiche. Unsere Seele, die braucht zum Beispiel einen Menschen, in jungen Jahren den Partner oder in späten Jahren den Partner, um ihren Frieden zu haben. Und jetzt wird er uns genommen, weil derjenige stirbt, in frühen oder in späten Jahren. Dann ist unser Seelenfriede weg. Oder wenn zum Beispiel jemand seine Arbeitsstelle verliert und die Familie ist darauf angewiesen, weil er der einzige Ernährer der Familie ist, das ist eine heftige Auswirkung, aber es ist der gleiche Sachverhalt. Unsere Seele braucht dann den Arbeitsplatz, um ihren Frieden zu haben. Und wenn die Arbeitsstelle nicht mehr da ist, dann ist Unruhe da, dann ist eine Erschütterung da. Dann kommen wir unter Panik, unter Stress, unter Druck und können dann vielleicht gar nicht mehr so klar denken, wie wenn wir da irgendwie lockerer drauf wären und sagen könnten, ja, der Herr wird schon für mich sorgen. Mal gucken, was für Möglichkeiten er mir bietet. Oder wenn eine schwere Krankheit kommt, ist es im Grunde das Gleiche. Diese heftigeren Beispiele, die ich jetzt erwähnt habe, wie das ein ganz lieber nahestehender Mensch, der einem sehr wichtig ist, einem genommen wird, oder das Arbeitsplatz, den man dringend braucht, einem genommen wird. Oder dass man vielleicht eine heftige Krankheit oder sowas bekommt, die das Leben komplett auf den Kopf stellt und alles durcheinander wirbelt. Das sind alles sehr schmerzliche, extrem herausfordernde Sachen, wenn das im Leben passiert. Aber im Letzten geht es doch um die Frage, was gibt meinem Leben seinen tiefsten Halt? Denn je tiefer meine Seele ihren Halt in dem lebendigen Gott gefunden hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, der den Tod überwunden hat, der die Macht des Bösen gebrochen hat. Wenn ich in dem meinen Halt gefunden habe, dann können die Erschütterungen, die in dem Leben passieren, mir nicht mehr so viel anhaben. Ich habe mit meiner Frau letztes Jahr was ganz Ungewöhnliches erlebt. Meine Frau bekommt morgens die Nachricht, dass ihre Schwester operiert wurde. Routine, Operation, kleiner Eingriff eigentlich nur, Komplikationen, Lebensgefahr. Man weiß nicht, wie wird es ausgehen, wird sie mit dem Leben davonkommen oder nicht. Wir erfahren das so. Und dann beten wir zusammen, meine Frau und ich. Und ich habe angefangen zu beten und wundere mich dann irgendwann, was ich da bete. Ich höre mir selber zu und denke, hä, was ist das? Weil fast kaltblütig, ja, sehr nüchtern konnte ich diesen Sachverhalt anschauen. Meine Schwägerin glaubt an Jesus, sie lebt mit ihm, sie liebt ihn. Wenn Gott sie jetzt zu sich holen will, dann ist alles okay. Was ist das Problem? Hallo? Ja? Also da war so eine Ruhe, so ein Frieden, so eine Zuversicht. Also es kam mir schon ein bisschen seltsam vor. Und ich wurde dann unsicher und dachte, ey, was macht das jetzt mit meiner Frau? Ja? Ich bete da so leichtfertig, ja, ich ist ja nicht meine Schwester, ja, und ich habe ja gut reden, so fromme Sprüche hier, so, ja, sie ist dann beim Herrn und was macht es mit ihr, ja? Und dann habe ich aufgehört zu beten, war gespannt, wie sie jetzt mit Gott spricht, so versucht rauszuhören, ob ich sie jetzt völlig überfordert habe oder völlig daneben lag und alles, ja, weil mein Gebet so wenig einfühlsam war für ihre Not und so weiter. Ich höre also auf zu beten. Hör meine Frau beten und denk, er kann nicht wahr sein, Jesus, ne? Die hat genau in dem Sinn weitergebetet, in dem ich gebetet habe. Da war eine Einheit. Das war jetzt nicht nur Tobias, ist da irgendwie ja, super unsensibel und kaltherzig und hat gar kein Einfühlungsvermögen für ihre Nöte, sondern wow, ja, da war bei meiner Frau genauso viel Dankbarkeit dafür, dass wir wissen, ihr Leben ist in Jesus geborgen und Gott allein entscheidet darüber, wie jetzt die Sache ausgeht. Da entscheidet nicht ja, unsere Angst darüber, unsere ängstlichen Gebete, wo wir Gott versuchen wollen, noch irgendwas abzuringen, dass sie doch noch weiterlebt oder so, sondern ey, wir konnten loslassen, wir konnten sagen, Herr, dein Wille geschehe und du allein bestimmst darüber, was da draus wird. Und es ging dann noch weiter, dann die Tage drauf, haben wir zwar gehört, Operation ist gut gelaufen und so weiter, wussten aber nicht, ja, was ist jetzt die Diagnose, was ist die Prognose, wie geht's weiter, hatten keine Ahnung. Aber es war so viel Friede von Gott da, es war so viel Friede da. Wir mussten uns überhaupt keine Gedanken machen, wir mussten nicht auf die Ärzte schimpfen, die da so geschludert haben oder jetzt die Infos nicht rausgeben, die da nicht durchsteigen, was da jetzt los war und so weiter. Nö, es war einfach Friede da. Wir konnten ganz viel Friede im Herzen haben und dann auch mit den anderen Angehörigen sprechen und konnten echt was weitergeben von diesem unerschütterlichen Königreich, das Jesus uns geschenkt hat, wo wir wissen, ey, ist es eigentlich alles geklärt. Wir müssen nicht mehr ängstlich jetzt hier sein, nur weil jemand am Sterben ist. Wir wussten, sie glaubt an Jesus, alles ist geklärt. Ist doch wunderbar. Und dann kamen wir gar nicht dazu, mit meiner Schwägerin zu sprechen, lange Zeit. Und als wir dann mal über das gesprochen haben, wie wir das erlebt haben, war ich nochmal baff erstaunt. Denn bei ihr war es genauso gewesen, nur andersrum. Sie hat sich über sich selber gewundert, dass sie in dem ganzen Chaos, in dem allem, was da war, so ruhig sein konnte. Weil sie eigentlich sich so eingeschätzt hat, da würde ich mir Sorgen machen. Ja, also sie hat sich da schon ganz anders drin erlebt. Und sie konnte plötzlich ganz ruhig sein, obwohl alles irgendwie seltsam war und drunter und drüber ging und mit viel Angst verbunden war. Da ist für mich deutlich geworden vor einem Jahr und dann auch, als wir nochmal dann mit meiner Schwägerin so gesprochen hatten, da war dieses unerschütterliche Königreich, das Jesus uns erkauft hat, was im Himmel auf uns wartet, da war es in seiner Unerschütterlichkeit plötzlich schon hier auf der Erde und wir waren mittendrin. Wir mussten nicht mehr ja, in den Ängsten und Sorgen dieses Zeitalters unterwegs sein, sondern wir konnten einfach Kinder Gottes sein und ihm vertrauen, er wird es schon machen. Ich glaube immer mehr, dass der größte Trugschluss, dem wir erliegen, dass es der ist, dass wir dieses Leben und die Dinge des Lebens für wichtiger erachten als den, von dem unser Leben kommt und von dem die Dinge des Lebens kommen. Dass wir wirklich das, was uns halt unmittelbar zugänglich ist, das Geschaffene für das Wesentliche halten, unser Herz daran hängen, unseren Halt darin bauen, das brauchen für unseren Seelenfrieden und dabei den Gott übersehen, von dem doch alles kommt und der doch weiß mit dem Erschütterlichen, wie das alles werden kann. Das ist die Entspanntheit, die ich da in dem Text sehe, dass der da so locker drüber reden kann. Ja? Es braucht das Erschütternde, dass es erschüttert wird, das Geschaffene, damit am Schluss das Unerschütterliche bleibt, damit diese Transformation, diese Verwandlung unseres Denkens, unseres Fühlens, unserer Sicht auf die Welt, dass das alles passieren kann. Und dass wir wirklich merken, ja, in unserem Herzen gibt es ein Loch und das kann nur Jesus füllen. Und das sollen wir nicht mit anderen Dingen füllen, wir sollen unser Herz nicht an anderes hängen. Lasst uns jetzt übergehen zu dem, was Christiane vorbereitet hat, wozu die Kerzen hier vorne stehen. Ich sage jetzt bewusst kein Amen, weil die Predigt weitergehen soll in dem, was wir jetzt hier möglich machen wollen.